Was wir heute sozialen Wohnungsbau nennen, dessen Geburtsstunde liegt im 19. Jahrhundert, können Sie sich vorstellen. Also mit der Industrialisierung gab es ja diesen neuen Typ des Wanderarbeiters, also verarmte Landbevölkerung, meistens Männer, weniger Frauen am Anfang, also Bauernsöhne, die kein Land hatten. Und die zogen dann in die frühen Industrien, zum Beispiel Farbwerke Höchst hier bei Frankfurt. Und um diese entwurzelten Bauernsöhne nicht zum Fabrikarbeiterproletariat werden zu lassen, das war also der Traum dieser Unternehmer, hat man auch von Anfang an systematisch Werkswohnungsbau betrieben.
Masuren in rheinländischer Gegend, umgeben von Feldern, Wiesen und Wäldern, den Vorbedingungen guter Luft, liegt, ganz wie ein masurisches Dorf, abseits vom großen Getriebe des westfälischen Industriebezirkes, eine reizende, ganz neu erbaute Kolonie der Zeche Victor, Rauxel. Diese Kolonie besteht vorläufig aus über 40 Häusern und wird später etwa auf 65 Häuser erweitert werden.
Es gab also ein festes System von solchen Siedlungen in Frankreich, in England natürlich sehr früh schon, weil man einfach als Kapitalist, wenn man auf dem Markt bestehen wollte, brauchte man einen festen Stamm von Mitarbeitern, die jederzeit auch für die Firma sich aufopferten sozusagen. Und denen stellte man die Wohnung zur Verfügung.
Dabei beträgt die Miete für ein Zimmer mit Stall und Garten nur 4 Mark monatlich, für westfälische Verhältnisse jedenfalls ein sehr billiger Preis. Außerdem vergütet die Zeche für jeden Kostgänger monatlich 1 Mark. Da in einem Zimmer 4 Kostgänger gehalten werden können, wird die Miete also in jedem Monat um 4 Mark geringer, ganz abgesehen davon, was die Familie an den Kostgängern selbst verdient.
Man schrieb das Jahr 1905, als dieser in Auszügen zitierte Aufruf an die Masuren erging und ihnen das Blaue vom rußschwarzen westfälischen Ruhrpotthimmel versprach. Die höchsten Löhne sowieso und etwa 3 bis 4 Zimmer pro Wohnung. Statt Feierschichten Zusatzschichten und vor jedem zweiten Haus auch ein Vorgärtchen. Wer es am schönsten pflegte, sollte eine Prämie bekommen und wer sich die Angelegenheit reiflich überlegt hatte, siedelte um. In die, so die Anpreisung reizende, ganz neu erbaute Kolonie der Zeche Victor bei Rauxel. Eine Werkssiedlung wie viele und mit den Worten des Denkmalschützers Christoph Mohr ein früher Vorläufer des sozialen Wohnungsbaus, zu dem es einen noch früheren gab.
Die Stunde Null des sozialen Wohnungsbaus, die finden Sie in Augsburg. Die Familie Fugger hat damals als großes Welthandelsunternehmen im frühen 16. Jahrhundert für die Mitarbeiter und vor allen Dingen auch für die Witwen dann der Mitarbeiter die sogenannte Fuggerei, eine kleine Siedlung, angelegt, also eine Siedlung für weit über 100 Familien. Und dieses frühe Beispiel aus dem 16. Jahrhundert war dann lange Zeit einzigartig. Und man kann sagen, seit der Reichsgründung, also seit 1870, war das eine regelrechte flächenhafte Bewegung in Deutschland. In den Industriegebieten gab es systematisch Siedlungsbau von den Firmen. Zum Beispiel Familie Krupp in Essen, das ist so ein Beispiel. Dahinter stand dann auch wieder natürlich der Wille eines Großunternehmers, der sagte, wir machen das jetzt. Ne? Die Leute mussten Miete zahlen, das wurde genau ausgerechnet, wie in Relation zum Gehalt eines Hilfsarbeiters bis hin zum erfahrenen Facharbeiter. Aber man hat sie damit natürlich auch gebunden an das Unternehmen. Sie haben dann in dem Laden eingekauft, der auch zu dem Unternehmen gehörte. Und es gab auch dann Kindergärten, Kinderbetreuung, um auch die Frauen dann in die Produktion führen zu können.
Wer aus der Fabrik entlassen wird, muss natürlich auch, wenn er das Glück hat, Mieter einer Kruppschen Wohnung zu sein, diese verlassen. Bei der Wohnungsnot in Essen lässt sich der Inhaber einer Werkswohnung manches Unrecht bieten, fügt sich in manche Unbill, die er als freier Arbeiter nicht dulden würde. Aus Rücksicht auf irgendein Familienmitglied wird der ganzen Schar der Anverwandten Wohlverhalten empfohlen. Alles arbeitet hin auf Züchtung eines Abhängigkeitsgefühls, das alle eigenwollende Regung erstickt, den Arbeiter mit unzerreißbaren Fesseln in das Joch unter die absolute Herrschaft des Wohltäters spannt. Kann es eine bessere Kapitalsanlage geben?
Der Zeitgenosse Wilhelm Duvel über den Fabrikfeudalismus, wie er
typisch so recht in Erscheinung tritt bei der weltberühmten Wohlfahrtsfirma Krupp.
Die um 1900 weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung Essens beschäftigte und rund 4.850 Werkswohnungen besaß. Eine Siedlung als Stadt in der Stadt mit allem, was dazugehörte. Werkspolizei, Werksfeuerwehr, Werkskrankenhaus, betriebseigene Bade- und Konsumanstalt, Sportverein und Werksbücherei. Und wer etwas anderes, etwa die Metallarbeiterzeitung las oder gar einem anderen Verein beitrat, etwa dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, der verlor wegen sozialistischer Gesinnung nicht nur seinen Job, sondern auch sämtliche Ansprüche an die Wohlfahrtspensionskasse des preußischen Stahlunternehmens mit seiner Zuckerbrot- und Peitschepolitik, wie sie auch ein Otto von Bismarck praktizierte. Seine Sozialpolitik soll sich übrigens an der Krupp'schen orientiert haben und dennoch. 1905, schreibt der Historiker Joachim Petsch.
1905 war ein Drittel der Arbeiterwohnungen überbelegt, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Behörden zu dieser Zeit eine Wohnung mit einem beheizbaren Raum erst dann als überbelegt einstuften, wenn sie mehr als 6 Personen beherbergte. In Berlin lebten 4% der Arbeiterschaft in Einzimmerwohnungen zu 6 und mehr Personen. Besonders schwer hatten es die Frauen aufgrund ihrer Doppelbelastung durch Hausarbeit und Erwerbstätigkeit. Da der Mietanteil am Haushaltseinkommen aber 20-25% betrug, waren sie gezwungen, dazu zu verdienen. Um die Mietkosten zu senken, wurden weiterhin Schlaf- und Kostgänger aufgenommen.
In dieser Zeit lag auch die Entstehungsstunde der selbstorganisierten Arbeiterhilfe, also zum Beispiel Siedlungsgenossenschaften. Und dann mit der Entwicklung der Sozialdemokratie gab es dann eben auch nach 1918 kommunale Wohnungsfürsorge. Also nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg gab es ja einen massenhaften Zustrom von arbeitslosen ehemaligen Soldaten, die in die Städte strömten und einen Job suchten und dann sich auch natürlich verheirateten, Familien gründeten. Und dafür war kaum Vorsorge getroffen. Und in den 20er Jahren der Weimarer Zeit gab es ja dann einige Kommunen, wie zum Beispiel Frankfurt oder Celle oder Hamburg, wo also Wohnungen quasi zum Selbstkostenpreis von der Kommune auf billigem Bauland erstellt wurden und zu möglichst niedrigen Preisen angeboten wurden.
Jeder sein eigener Villenbesitzer. So weit muss es in 2 bis 3 Jahren kommen, sagte der Hausherr, der uns am Sonntag auch zur Einweihungsfeier seiner neuen Villa eingeladen hatte. Sie gehört zu einem 1,5 Kilometer langen Block, der hochgestellt einen Mordswolkenkratzer gäbe, vorläufig aber auf weichem Ackerfeld umgekippt daliegt.
Einer von vielen, und als solcher ist er nicht zuletzt auch ins Blickfeld der zeitgenössischen Presse gerückt. Ort des Geschehens: Manhattan, die deutsche Stadt der Mordswolkenkratzer schlechthin. An ihr führt kein Weg vorbei in der Entwicklung vom Hausen zum Wohnen. Schließlich stellen die umgekippten Blöcke von einst nach wie vor alles bisher Dagewesene in den städtebaulichen Schatten. Auch wenn sie ganz offensichtlich etwas gewöhnungsbedürftig waren, zumindest für den Frankfurter Generalanzeiger, der sie um die Weihnachtszeit des Jahres 1926 begutachtet hat, unter der Überschrift »Fest- und Familienzauber im Blockhäuschen«.
Die Wändchen der Zimmerchen tragen ausgewählte farbige Bespannung. Das gibt einen freundlichen Hintergrund für die dunkleren Möbel, die man, da man sie ja doch nicht stellen kann, am besten draufmalen lässt. Nur kann man in gemalten Betten schwer schlafen. Aber auch da hat mancher weise Bauherr einen Ausweg gefunden. 2 Betten in ein Zimmer, das kriegt er nicht unter. Er richtet also im unteren Stockwerk das Schlafzimmer der gnädigen Frau ein und darüber das des Ehemanns. In einigen geplanten Neubauten soll ein direkter Verbindungsweg durch eine Strickleiter von unten nach oben hergestellt werden. Man kann sich dann beim Gute-Nacht-Kuss noch so nett zuwinken.
Nur, was der Kritikus damals zu erwähnen vergaß, nicht etwa für die mehr oder weniger ausladende gnädige Frau, sondern ausdrücklich für die kleinen Leute haben die Architekten des neuen Bauens für das neue Frankfurt der Weimarer Zeit im großen Stil gebaut, was wir heute ein wenig abschätzig Massenwohnungsbau nennen. In Niederrad, in Goldstein, im Riederwald, am Bornheimer Hang. Kurzum und im wahrsten Sinne des Wortes an allen Ecken und Enden der Stadt. Um die 20.000 Wohnungen für das Existenzminimum, wie man sie nannte, funktional, genossenschaftlich und nachbarschaftlich orientiert. Und bis auf das siedlungstypische flache Dach glich wunderbarerweise keine Blockhäuschensiedlung der anderen. Sie entstanden zwischen 1925 und 1933 bekanntermaßen unter der Regie des gebürtigen Frankfurter Stadtbaurats Ernst May und mit der Begründung:
Hinter uns liegt ein Jahrhundert, das aus imperialistischem Ehrgeiz die Aufgabe der Architektur in prunkvollen Monumentallösungen suchte. Wir erleben den Morgen einer Epoche, die die vornehmste Aufgabe des Bauens in der Befriedigung des Wohnbedürfnisses der breiten Massen der Völker erblickt.
Der Ansatz des neuen Frankfurts war ja auch nicht nur Wohnung vor das Existenzminimum zu schaffen, sondern eine neue Wohn- und Lebensform durch Architektur zu ermöglichen. Die Architekten hatten ja einen ganz hohen Anspruch, diese Gruppe um Mai. Es wurde also damals von der Frau Grete Schütte, diese berühmte Frankfurter Küche, entwickelt, auf engstem Raum, hochfunktional. Und das Gleiche passiert eben mit der Ausrichtung der Häuser zur Sonne. Es gab kleine Dachterrassen, wo man sich sonnen konnte. Es gab auch wieder das kleine Gärtchen zur Selbstversorgung. Jedes Haus sollte einen Obstbaum haben mit Kirschen oder Pflaumen oder Mirabellen. Eine Art kleine Sozialutopie auch, die damals in Ansätzen, muss man sagen, wirklich in diesen Städten wie Frankfurt oder Hamburg oder Celle oder Magdeburg auch, Bruno Taut, verwirklicht wurde. Das war also eine der ganz wenigen Phasen in der deutschen Architekturgeschichte, wo neue Siedlungsmodelle entstanden sind, die heute noch beispielhaft sind, die auch heute von jungen Architekten wieder studiert werden.
Kein Wunder, hatte doch mit den Worten des Hauptkonservators beim Landesamt für Denkmalpflege Christoph Mohr die Avantgarde gebaut. Architekten, die sich mehrheitlich der Arbeiterbewegung verbunden fühlten und die bei Walter Gropius in die Lehre gegangen waren, dessen Dessauer Bauhaus zum Inbegriff des Funktionalismus und der weißen Moderne wurde. Ihm verdankt die Stadt Frankfurt am Main die mit Pappeln bepflanzte Siedlung am Lindenbaum, dem Niederländer Maat Stam die in den 1970er Jahren vom Abriss bedrohte Hellerhofsiedlung. Doch für das dort von Max Zetto 1931-32 geplante Volkshaus West mit Kino, Volksbücherei und Kinderlesesaal fehlte, wie für viele schöne Pläne, das Geld.
Wie Sie wissen, kam ja dann in der Weimarer Zeit, 1930, die Weltwirtschaftskrise, da brach wieder alles zusammen. Und die eigentliche Wohnungsfrage war eigentlich auch in der Weimarer Zeit nur ansatzweise zu lösen. Es gab also ewig den Kampf um die Wohnung und ewig die Diskussion darum, wie viel Prozent seines Einkommens ein Mensch für die Wohnung ausgeben muss. Und da wird von Fachleuten ja immer diese magische Grenze von 25% gefordert, aber die wird immer überschritten. Also die Leute kommen immer fast an die Hälfte ihres Einkommens, die sie für Wohnung ausgeben müssen. Das ist im kapitalistischen System, wenn man das so nennen kann, ein unauflösbarer Widerspruch zwischen den Bodenwertsteigerungen und dem, was man dann da bauen kann in der Nähe der Ballungszentren an Wohnungen. Ne? Und die Nazis haben eben nicht das geschafft, was sie der Bevölkerung versprochen haben, billiges Wohnen für jeden, gerade nicht, sondern sie haben im Grunde dann die Zerstörung der Wohnung verursacht.
So viel zur Wohnungsbaupolitik derer, die zu Zeiten des selbsternannten braunen Baumeisters Adolf Hitler angeblich die Sache der kleinen Leute vertraten. Sie jagten die, wie sie sie nannten, jüdisch-bolschewistischen Architekten des neuen Bauens, ihres rassefremden Bauens wegen aus dem Land, während die Gelder für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von Anbeginn an vorrangig in Arbeitsbeschaffungsprogramme zum Zwecke der Aufrüstung flossen. Und 1939-40 mit dem Verbot aller nicht kriegswichtigen Bauten kam selbst der von den Nazis bevorzugte Kleinsiedlungsbau für den erbgesunden Siedler mit dem Willen zum Kind zum Erliegen. Doch die ganze Welt unter das monumentalistische Walm- und Satteldach ihrer Blut- und Bodenarchitektur zu zwingen, gelang ihnen glücklicherweise nicht.